Ja, wir haben ja so eine sogenannte Adventspredigtreihe und heute geht es um das Thema Freude. Und wir beschäftigen uns heute mit einer Freude, die Gott uns auf der einen Seite bereits gebracht hat, aber tatsächlich noch dabei ist, sie uns zu bringen. Also wir werden das schon sehen. Nun, als einleitende Frage, wie definierst du Freude? Ist eine gute Frage. Wie definierst du Freude? Nun, Freude ist von der Wortbedeutung her erstmal etwas, das sozusagen unser Herz in eine positive Grundhaltung bringt. Also das verstehen wir unter Freude, dass unser Herz eine positive Grundhaltung hat und sich an etwas freut. Also ich bin froh, ich freue mich und ich empfinde sowas wie Glück. Und ich glaube, dass jeder von uns Freude anders empfindet, beziehungsweise Freude an unterschiedlichen Dingen findet. Ja? Also der eine freut sich, vielleicht kennst du es bei dir selber, wenn du in irgendeiner Sache erfolgreich warst und danach bist du richtig zufrieden und freust dich über diesen Erfolg. Der andere freut sich an einem guten Glas Wein. Der andere empfindet Freude beim Liedersingen, beim Musizieren. Der eine empfindet oft Freude, dann gibt es Menschen, die empfinden eher selten Freude. Also wir merken, Freude ist irgendwie bei jedem doch unterschiedlich. Ja? So der eine, der geht sehr optimistisch durch die Welt, freut sich deswegen grundsätzlich mehr, auch an Kleinigkeiten. Die andere Person geht eher gedrückt und voller Sorgen durch die Welt und ist deswegen nicht sehr freudig. Sie ist eher niedergeschlagen. Und wir merken, Freude ist irgendwie sehr individuell, ja? Aber was ich glaube ist, dass der Mensch jetzt sehr im Allgemeinen ständig auf der Suche nach Freude ist. Das glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, dass ganz vieles, was wir im Alltag machen, eigentlich die Sehnsucht nach Freude ist. Ja? Ich tue diese Dinge, weil ich erhoffe mir Freude und Glück. Also Freude ist etwas, was wir wollen, was unser Herz, wonach unser Herz sich sehnt, ja? Jeder sucht sein Glück, an dem sein Herz sich freuen kann. Warum? Ganz schlicht, weil Freude schöner ist als Traurigkeit, richtig? Weil Freude schöner ist als Sinnlosigkeit. Nun, Freude ist in der Bibel tatsächlich etwas, und das ist keine Floskel, es ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Nun, Paulus erschrieb einmal, das Reich Gottes, es ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Also Freude ist etwas, was im Leben eines Christen sehr präsent sein soll, was sich Gott auch gedacht hat. Und dieses Wort Freude kommt in der Bibel tatsächlich auch sehr, sehr oft vor, in der ganzen Bibel. Das heißt, dass Freude irgendwie ein Bestandteil des Lebens im Allgemeinen und besonders im Leben von Gottes Kindern sein soll. Also wir merken schon, Freude ist zentral von Gott gedacht für seine Kinder. Gott will, dass wir uns freuen. Er freut sich, wenn wir uns freuen. Und er möchte uns Freude schenken. Die Frage ist natürlich immer, wer sucht sich wo Freude, richtig? Also, woran freust du dich? Wo ist die Quelle deiner Freude? Was tust du, damit du dich freust? Was tun die Menschen, die Gott nicht kennen, um sich zu freuen? Nun, Ungläubige, alles sehr allgemein, das passt auch auf uns, unter Umständen. Ungläubige verspüren Freude, und ich werde dazu auch gleich eine Bibelstelle lesen, sie verspüren Freude, beziehungsweise suchen sie im Wohlstand. Das ist ihr Trachten, weil sie daraus Freude suchen und finden, in Genüssen, in Sexualität und im Grunde in allem, was die Welt zu bieten hat. Und auch das ist keine Floskel, wir lesen gleich einen Vers. Nun, ich glaube, dass die Menschen im Allgemeinen, im Alltag auf der Suche nach Freude ist. Aber was wichtig ist, und was der Punkt ist, dass Gott uns eine Freude geben möchte, die größer ist als ihre. Nun lasst uns mal den ersten Vers aufschlagen. Das ist gar nicht so der Hauptvers. Wir werden heute eh viele Verse lesen. Aber es ist nicht der von Stefan auserwählte Vers, den er vorgegeben hat. Dankensweise. Am Anfang war ich überfordert, aber jetzt freue ich mich darüber. Aber wir lesen erstmal, um diese Einleitung über Freude ein bisschen abzurunden. Und zwar im Psalm 4, Vers 8. Also die These, die ich aufgestellt habe, ist, die Menschen suchen sich Freude in Wohlstand, in Genüssen, in den Dingen, was diese Welt zu bieten hat. Warum? Weil unser Herz sich sehnt nach Freude. Es möchte sich freuen und man sucht sich irgendwo was. Ja? Und im Psalm 4, Vers 8 schreibt David, König David. Und David betet sozusagen und er sagt zu Gott, o Gott, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Also das sind Leute, die haben Korn und Most in Fülle, was einfach nur ein Ausdruck von Reichtum. Sie haben genug zu essen, genug zu trinken, sie haben genug von allem. Und sie haben eine Freude dadurch, sie, die anderen. Aber David, der, wenn ihr in Vers 2 schaut, eigentlich gerade von diesen Menschen, die alles in Fülle haben, unterdrückt wird. Also David, der hat gerade nicht Korn und Most in Fülle, sondern wird laut 4 Vers 2 unterdrückt von anderen Menschen. Er ruft um Hilfe. Sein Leben ist gerade nicht sehr lebenswert. Aber in diesem Druck schaut David auf seine Peiniger und er sagt, oh Gott, du hast mir eine Freude gegeben in mein Herz. Sie ist größer als bei denen, wo äußerlich alles gerade auf der besseren Seite scheint. Das ist ganz spannend. Hier sind Menschen, die schaden David. David ist in einem gewissen Druck. Aber David kommt zu dieser Aussage, oh Gott, du schenkst mir eine Freude, die größer ist als alles, was diese Welt zu bieten hat, als alles, was die Menschen um mich herum haben. Sie haben Freude, wenn sie sich in Genüssen und Reichtum und so weiter ihre Freude suchen. Ihnen geht es in äußerlichen Umständen gut. Sie haben eine Freude, Vers 8. Und im Gegensatz David geht es in äußerlichen Umständen nicht gut, aber David betet zu Gott und sagt, die Freude, oh Gott, die du mir in dieser Unterdrückung in mein Herz gibst, ist größer als die Freude, die die Menschen haben, wenn sie alles im Überfluss haben. Und das ist eine sehr starke Aussage. Es ist eine sehr starke Aussage, wenn wir hier einen König David sehen, der von Gott mit Freude beschenkt wird, die unabhängig von den Umständen ist. Das ist eine sehr starke Aussage, die uns wirklich Mut machen soll, unsere Freude bei Gott zu suchen. Ich hoffe, ihr versteht die Schlussfolgerung. Das soll uns Mut machen, denn wir sehen hier an einem Beispiel, dass Gott uns eine Freude geben kann, die größer ist, als alles auf dieser Welt uns irgendwie erfreuen könnte. Und es darf uns Mut machen, diese Freude bei Gott zu suchen, diese Freude in der Gegenwart Gottes zu suchen, diese Freude, die Gott uns geben möchte. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Frieden und Freude. Das ist etwas, was Gott präsent in unserem Leben haben, uns geben möchte. Es ist sogar eine Frucht seines Geistes, die er uns schenkt. Also diese starke Aussage von David darf uns Mut machen, Freude bei Gott zu suchen, weil seine Freude besser ist, wirklich besser. Und es hilft uns auch, mit einer gewissen Traurigkeit und mit einem gewissen Mitleid auf die Welt zu sehen, die Freuden nachläuft. Und ganz klar, Gott gibt uns so viel, was wir genießen dürfen. Das ist kein, dass ich hier alles durchstreiche. Aber es hilft uns, mit so einer gewissen Traurigkeit auf Menschen zu schauen, die irgendwie alles scheinbar besser haben, Freuden nachläuft, aber gar nicht weiß, was für eine Freude sie verpassen. Gell? Also, wenn man hier einfach mal sieht, mit was für ein Reichtum wir von Gott beschenkt werden dürfen und wie Leute, auf die wir manchmal neidisch gucken, ja, weil sie bevorzugt werden, aber wir eigentlich wissen dürfen, unsere Freude ist größer als die Freude, die sie haben. Ja? Es schaut nur besser aus bei ihnen. Aber das ist die ganz klare Aussage, die David in dieser Drucksituation trifft. Herr, du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben, wenn es ihnen äußerlich besser geht, sie das bessere Haus haben, den schöneren Urlaub, das bessere Gehalt. All diese Dinge, auf die wir vielleicht neidisch schauen, sie wurden bevorzugt im Job oder was auch immer. Ja? Sie haben irgendwie so ein gewisses Lebensglück, eine Sicherheit, keine Schäden erlitten sozusagen, ja? Müssen wir doch sagen, sie kommen nicht ran an die Freude, die Gott uns gibt, selbst wenn unser Leben äußerlich nicht gelingt. Und mit dieser Einleitung, die uns einfach grundsätzlich sagen soll, bei Gott ist Freude zu finden, mit dieser Einleitung wollen wir einsteigen in diese von Stefan ausgewählten Bibeltexte und einfach mit dem heutigen Thema, das vorgegeben war, schauen. Und ich mache es mit einem Zwinkern. Ihr werdet dann schon sehen, es ist wirklich ein Grund der Freude, was wir uns heute anschauen. Wir wollen mit diesen Gedanken, wie schenkt Gott Freude, uns Bibeltexte angucken, wie Menschen, die unter Druck stehen, die unter Sünde und Unterdrückung als Nation und auch als Einzelperson sozusagen in Schwierigkeiten stecken, wie Gott ihnen Freude schenken möchte. Wie Gott ihnen sozusagen seinem Volk Freude verspricht. Und dazu gehen wir in Jesaja 35. Wir haben heute einen prophetischen Bibeltext, deswegen auch die ganze Zeit das Zwinkern, denn das ist so irgendwie im Neuen Testament ist man immer so ganz gut unterwegs und da hat man die Grundlinien der Theologie und auf einmal muss man in so einem vorgegebenen Bibeltext sich mit Prophetie auseinandersetzen und denkt sich erstmal, ach du meine Güte, ja. Vor allem gibt es ja auch so viele verschiedene Meinungen, so ich habe eine Meinung, aber man darf, denke ich, auch mit einem gewissen Respekt rangehen, also nur, dass ihr das auch einfach mal im Hinterkopf habt. Nun, Jesaja 35, 1 bis 10. Jesaja 35, 1 bis 10. Und hier sehen wir Prophetie, die der Prophet Jesaja gibt, um dem Volk Israel, das unter dauerhafter Unterdrückung steht, ihnen Freude zuzusprechen. Ja? Jesaja 35, 1 bis 10. Und dort steht, und achtet, wie oft Freude umschrieben wird und so weiter, ja. Die Wüste und die Einöde wird sich freuen und die Steppe wird frohlocken und blühen wie ein Narzissenfeld. Sie wird lieblich blühen und frohlocken, ja, es wird frohlocken und Jubel geben, denn die Herrlichkeit des Libanon wird ihr gegeben, die Pracht des Karmel und der Saronebene, sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann, wenn er kommt, um zu retten, werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Der glutheiße Boden wird zum Teich und das dürre Land zu Wasserquellen. Wo zuvor die Schakale wohnten und lagerten, wird ein Gehege für Rohr und Schilf sein. Und eine Straße wird dort sein und ein Weg. Man wird ihn den heiligen Weg nennen. Kein Unreiner wird auf ihm gehen, sondern er ist für sie, die auf dem Weg wandeln, selbst Einfältige werden nicht irre gehen. Dort wird es keinen Löwen geben und kein Raubtier wird zu ihm herankommen oder dort angetroffen werden, sondern die Losgekauften werden darauf gehen. Und Vers 10, die Erlösten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jauchzen. Ewige Freude wird ihr über ihrem Haupt sein, Wonne und Freude werden sie erlangen, aber Kummer und Seufzen werden entfliehen. Ja, wir haben ja einen prophetischen Bibeltext und so wie ich es verstehe und auch von Anfang an erstmal mir gedacht habe, Mann, oh Mann, was hat denn das mit Advent zu tun? Zuallererst, ich glaube mittlerweile, dass es sehr viel mit Advent zu tun hat, es hat mich einfach in gewisse Schwierigkeiten gebracht und mich dahin gebracht, dass ich da studieren musste. Aber was wir in diesem Bibeltext sehen ist, dass es ein prophetischer Bibeltext ist, der einerseits schon in Erfüllung gegangen ist und in Teilen noch aussteht. Wir gehen da noch ein Stückchen weit drauf ein. Wir haben hier einen Bibeltext, der dem Volk Israel damals eine Aussicht gibt darauf, dass sie sich freuen werden. Wir sehen das einmal in Vers 1, dort lesen wir von der Freude und vor allem in Vers 10, so dort wo steht, dass einmal der Tag kommt, dass die Erlösten, die Kinder Gottes, einmal zurückkommen werden nach Zion, nach Jerusalem, mit Jauchzen, mit ewiger Freude, dass Wonne und Freude sie erlangen werden und dass es einmal kein Kummer und Seufzen mehr geben wird. Vers 4, es wird verheißen, dass ein Retter kommen wird, der dieses Volk retten wird. Und wir denken bei Rettung immer sehr stark an diese Rettung zum ewigen Leben. Auf jeden Fall ist das auch mit gemeint. Aber hier geht es auch darum, dass eine Nation gerettet wird von dem Druck der Besatzungen, des Krieges und so weiter. Das ist ja auch das, was bei den Juden im Neuen Testament ständig so präsent war. So, Jesus Christus, wirst du dann kommen und das Königtum Israel aufbauen? So, die Juden, die haben die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser mächtige Herrscher jetzt kommt und Israel endlich zu einer Königsherrschaft aufbaut. Wann wirst du kommen und uns die Fesseln entreißen? Und das ist so ein Stückchen weit dieser Mut, dass dieser Retter kommen wird. Und dieses Versprechen an diese Juden, die ständig Unterdrückung haben, ist folgende, dass der Retter kommt, Vers 4, und dass dieses Land, das ihnen verheißen wurde, einmal blühen wird. Die Wüste wird blühen. Diejenigen, die unter euch krank sind, werden gesund werden. Also alles, was so das Leben schwer macht von diesen unterdrückten Leuten, wird von Gott selber aus dem Weg geschafft. Und die Folge von diesem Eingreifen, das wir hier in diesen Versen sehen, ist Vers 10, dass all die Erlösten, also alle Gläubigen, alle Kinder Gottes einmal nach Zion kommen werden und dort nun mit ewiger Freude bei Christus sind. Nun, wie gesagt, das hier ist ein prophetischer Text in Jesaja 35 und so wie ich es verstehe und ich es mich auch bestätigen lassen habe, indem ich reingelesen habe, was andere dazu sagen, zeigt uns dieser Text auf der einen Seite, wie ich denke, sozusagen das erste Kommen von Jesus, also so dieses, dass er Heil bewirkt, aber dass er in diesem gleichen prophetischen Gedanken, der 10 Verse durchgeführt ist, auch sein zweites Kommen sieht, und zwar, wie er dann herrschen wird in diesem tausendjährigen Reich. Also ich glaube, dass Jesaja tatsächlich diese beiden Ereignisse so in einem gesehen hat. Das ist ein wichtiger Gedanke, den wir so mal im Hinterkopf haben können. Wir sehen nämlich in Vers 4, dass dieser eine kommt, um zu retten. Und Vers 5 ist so diese klare Prophezeiung, die so mit diesem ersten Kommen von Jesus erfüllt wurde. Also wie er gekommen ist, um die Blinden sehen zu machen. Hat das Herr Jesus gemacht in seinem ersten Kommen? Ja, natürlich. Ist er gekommen, um die Ohren von den Leuten aufzutun? Ist er gekommen, Vers 6, dass, und plötzlich sind Lahme wieder rumgesprungen wie Rehe oder wie Hirsche oder wie es da steht? Also ich glaube, dass hier durchaus in dieser Prophezeiung gezeigt wird, wie Jesus Christus schon einmal gekommen ist bei seinem ersten Kommen. So dieses Kommen vor 2000 Jahren, als dieser liebende Gott kam, der den Unterdrückten hilft. Aber es gibt auch Dinge in diesem Text, die noch nicht erfüllt sind. Und zwar, dass dieses verheißene Land, Vers 7, wieder blühen wird. Oder dass Vers 10, all die Erlösten nach Jerusalem kommen, mit ewiger Freude Gott anbeten werden. Oder Vers 10, dass es kein Kummer und kein Seufzen mehr geben wird. Nun, unter dem Volk Israel, aber auch unter der weltweiten Christenheit, gibt es sehr wohl Kummer und Seufzen. Ja? Und ich gehe davon aus, dass hier nicht der Himmel gemeint ist. Wir werden dann noch ein paar Verse, weiterreichende Verse angucken. Nun, wir haben alle diese Vorfreude, dass im Himmel einmal alles gut wird. Aber hier gibt es eine Prophezeiung, die sich, wie ich denke, der Retter kommt und er wird sozusagen dieses Volk Israel herstellen in seinem Land. Ja, aber die Bibel, und da kommen gleich die Verse, sie redet noch von viel mehr, als dass wir einfach nur eine Freude haben, einmal auf den Himmel in der Zukunft. Sie redet auch, dass wir eine Freude erleben werden, hier auf dieser Erde. Nun, natürlich, Jesus Christus kam das erste Mal, um das Lösegeld für die Errettung zu bezahlen. Das ist uns allen geläufig. Aber Jesus Christus wird sozusagen auch ein zweites Mal kommen. Und was mit zu dieser Rettungsbotschaft gehört, die Jesaja sagt, was mit zu dieser Freudenbotschaft, die Jesaja diesem unterdrückten Volk Israel mitgibt, gehört. Ja, er kommt das eine Mal, aber er kommt auch das zweite Mal, um sein Volk zu retten. Dieser Retter wird kommen. Und zwar indem Jesus Christus hier auf dieser Erde mit Israel im Zentrum und wir sind eingepfropft, natürlich das gläubige Israel, noch 1000 Jahre regieren wird. Das ist ganz spannend. Es wird hier auf dieser Erde eine Königsherrschaft geben. Und das ist, was die Juden beim ersten Kommen von Jesus die ganze Zeit erwartet haben. Die ganze Zeit. Ein Retter aus der Knechtschaft. Ein Retter, der uns befreit von den Römern. Ein Retter, der sein Königtum aufstellt. Sogar die Jünger, ich habe vorhin schon erwähnt, geht mit mir in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Also wir müssen nur verstehen, wie präsent dieses Denken bei den Juden war, dass jetzt dieser König kommt, um hier sein Reich aufzubauen. Apostelgeschichte 1, Vers 6. Und es ist kurz vor der Himmelfahrt Jesu Christi. Und dann kommen die Jünger und sie haben noch diese eine Frage. Und dann fragten ihn, 1 Vers 6, Apostelgeschichte 1 Vers 6, die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Da ist eine Sehnsucht nach dieser Königsherrschaft, wo Jesus Christus regieren wird. Und was sagt Jesus? Es ist nicht eure Sache, die Zeiten und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgesetzt hat. Was er letztendlich sagt ist, das ist Gottes Sache, wann diese Königsherrschaft aufgestellt wird. Und dann gibt er Vers 7 einen Auftrag, aber ihr werdet Kraft empfangen, denn jetzt ist eure Aufgabe, nicht auf diese Königsherrschaft zu warten, sondern die Welt zu evangelisieren, Gottes Volk zu sammeln, das dann später regieren wird. Nun, ich möchte aus dem praktischen Beispiel dieses, was ich jetzt eben sage, wie diese Juden nach dieser Königsherrschaft, wie sie darauf warten. Nun, ich war mit meiner Frau in Israel, so ein Jahr bevor Paul geboren ist, oder vielleicht war es sogar im 2019, so ungefähr. Und wer von euch schon mal da war, da gibt es ja oben, es gibt einen Tempelberg und oben die Tempelplattform, da sind ja die ganzen Muslime, die ihre Al-Aqsa-Moschee und alles da haben. Und die Juden, sie trauern an der Klagemauer, weil sie dort, wo eigentlich früher ihr Tempel war, dürfen sie nicht hoch. Deswegen klagen sie an einer Seite, ich meine, das ist die Westmauer des Tempels. Und dort wippen die ganze Zeit vor den Steinen und tun ihre Gebete auf kleine Zettel in die Steine. Das ist so ihre heilige Anbetungsstätte, weil oben dürfen sie nur hin, dann nehmen sie halt wenigstens ein Stück dieser Mauer. Und ich habe mich, so wie ich halt bin, mich mit einem ultraorthodoxen Juden unterhalten. Das war ein junger Kerl, der war vielleicht 20 oder so, der aus der USA kam. Also er war ein Jude, hier richtig mit diesen Locken und wie man die halt kennt, ja, ultraorthodoxe. Und der ist zum Studieren nach Israel gekommen. Und wir haben uns unterhalten und ich habe ihn gefragt, weil sie erwarten ja, sie wollen ja oben ihren Tempel wieder aufbauen. Und ich habe ihn gefragt, wie soll das funktionieren? Also ihr Juden, wenn ihr da hochgeht, da wird ein Weltkrieg ausbrechen. Also wenn ihr anfangt, die Muslime da wegzuscheuchen, da bricht ein Weltkrieg aus. Und er hat zu mir gesagt, ja, das wird nur funktionieren, wenn der Messias kommt. Ja, und da sieht man, so, sie haben das erste Kommen des Messias verworfen, aber sie warten auf diesen Messias, der diese Königsherrschaft aufbaut. Sie warten darauf, wenn er kommt. Er wird uns den Tempel wieder freischaffen, den Tempelplatz. Der Tempel muss noch gebaut werden. Das ist das Denken dieser Juden. Sie warten auf den Messias. Der Messias, der das Joch wegnimmt, der Israel zu Glanz und Herrschaft verhilft. Und es wird kommen. Ja, es wird kommen. Ich weiß, dass es uns manchmal sehr fremd ist, weil wir uns nicht so viel mit Offenbarungen zu beschäftigen. Und es hat mich selber auch erquickt, was wir gleich noch lesen werden. Es wird kommen, dass Jesus wieder nach Israel kommt, seine Heiligen mit ihm und wir dort über die Welt herrschen werden. Es wird kommen, dass Jesus Christus der Weltpräsident wird, der seinen Sitz in Israel hat. Ist dir bewusst? Natürlich ist es zuallererst eine Verheißung für die Juden, für den Überrest, der am Schluss gerettet wird. Nun, viele Juden werden sterben, die ihn verworfen haben und so weiter. Also Gott wird sehr hart sein Volk schlagen, bis ein Überrest sich retten lassen wird, ja, in dieser Trübsalzeit. Aber ist dir bewusst, und ich bringe gleich noch Verse, dass wir eingefropft in Gottes Volk, Römer 11, teilhaben werden an dieser Königsherrschaft auf dieser Erde, tatsächlich. Und das gibt eine Aussicht der Freude aus unserem Eingangstext. Das ist die Freude aus dem Eingangstext. Der Retter wird kommen und Israel wird blühen. Das sollte diesen unterdrückten Juden damals Mut geben. Der Messias wird kommen. Eure Krankheiten werden genommen, euer Land wird blühen. Und das ist Freude, Jesaja 35, Vers 10. Christus ist gekommen. Das erste Mal. Er hat uns Heil erkauft. Aber das Volk Israel und auch wir als Gotteskinder erleben in dieser Welt noch nicht. Wir erleben es noch nicht, dass Christus sichtbar, der sichtbar regierende König in Zion ist. Sehen wir das? Seht ihr das, dass Christus der regierende König in Zion ist? Erleben wir nicht mehr in dieser Welt, dass wir als Christen, dass wir als Gotteskinder eher unterdrückt sind? Nun geht mit mir in Offenbarung Kapitel 5. Und Johannes, der Apostel Johannes, er blickt gerade in den Himmel, ja? Offenbarung Kapitel 5, Verse 8 bis 10. Johannes blickt in den Himmel und dann steht Offenbarung 5, ich hoffe, ich habe es richtig gesagt, ganz, ne? Offenbarung 5, 8 bis 10. Und als es, in Klammern das Lamm, er sieht das Lamm, er sieht Jesus Christus, das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor dem Lamm nieder. Und sie hatten jeder eine Harfe und eine goldene Schale voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Also sie haben so ein Räucherwerk, das symbolisiert unsere Gebete. Und sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen. Und jetzt schauen wir mal, für was sie das Lamm angebetet haben. Sie sangen ein neues Lied, in dem sie sprachen: Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Warum? Denn du bist geschlachtet worden, das erste Kommen. Jesaja 35, der Retter wird kommen, um euch zu retten. Denn du bist geschlachtet worden. Du bist würdig, weil du uns erkauft hast mit deinem Blut aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Das ist die Anbetung, dass hier ein Volk steht aus allen Stämmen, Sprachen, Völkern und Nationen, die Christus erkauft hat für sich. Vers 10. Und du hast uns, Gegenwart, zu Königen und Priestern gemacht. Das ist passiert, als wir wiedergeboren wurden. Wurden wir zu Königen und Priestern? Auch Gegenwart und Vergangenheit. Und wir, jetzt kommt die Zukunft, werden herrschen auf Erden. Seht ihr das? Du hast uns erkauft, du hast uns bereit zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen im Himmel, auf Erden. Wohlbemerkt, wir schauen in den Himmel, dort fallen 24 Älteste vor Gott nieder. Sie halten die Gebete von uns Gläubigen in der Hand. Sie beten zu Jesus, Sie beten ihn an für zwei zentrale Dinge. Das ist, was ich in Jesaja 35 meinte. Sie beten Gott dafür an, dass er geschlachtet wurde, dass er durch sein Blut Menschen gerettet hat aus allen Nationen. Der erste Punkt der Freude und Anbetung, es hat sich erfüllt. Diese Freude, diese vorauseilende Freude, die die Juden haben durften, die wir jetzt haben. Gott hat sich ein Volk gebildet. Und der zweite Punkt der Anbetung ist, dass Christus uns als seine Erlösten zu einem Königtum und zu Priestern gemacht hat und sie, wir als Erlösten, herrschen werden über diese Erde. Ist euch das bewusst, dass wir auf dieser Erde herrschen werden, dass Christus der weltweit der führende Präsident sein wird und wir Teil dieser Regierung sein werden? Dass du herrschen wirst auf dieser Erde. In Zeiten der Unterdrückung und Verfolgung, auch von der weltweiten Christenheit. Da, wo die Bewohner der Erde eher über die Christen herrschen. Wo wir als die Geringsten, so wie es die Apostel sagten, wahrgenommen werden. Wird es eine Zeit kommen, wo wir herrschen werden? Wo sich alles einmal wenden wird? Dass eine Zeit kommt, wo Jesus Christus wiederkommt und sein Königreich aufstellt. Und wir teilhaben an diesem Königtum und mit ihm herrschen werden. Offenbarung Kapitel 20, Verse 4 bis 6. Der Kontext ist Offenbarung Kapitel 20, 4 bis 6 und der Kontext ist Vers 2. Wir sehen hier, wie der Teufel dann für 1000 Jahre gebunden wird. Nun ist euch alle präsent, diese Aussage, dass der Teufel im 1000-jährigen Reich gebunden sein wird. Ja? Das ist der Kontext. Und dann ab Vers 4. Und ich sah Throne und sie setzten sich darauf und das Gericht wurde ihnen übergeben. Offenbarung 20 ab Vers 4. Und jetzt ganz wichtig, und ich sah die Seelen derer, die enthauptet worden sind. Also da sah jemand die Seelen von denen, die gestorben sind auf dieser Erde, richtig? Um die enthauptet worden waren, um des Zeugnisses Jesu und um seines Wortes willen und die das Tier nicht angebetet hatten, noch sein Bild und das Malzeichen weder auf ihrer Stirn noch auf ihrer Hand angenommen hatten. Und sie wurden, da waren Christen bereits gestorben, die Christus treu gefolgt haben. Und was passiert jetzt? Und sie wurden lebendig. Sie wurden wieder lebendig gemacht. Und was taten sie? Und sie regierten diese 1000 Jahre mit Christus. Die übrigen Toten, damit sind wohl die Ungläubigen meint, wurden nicht wieder lebendig. Bis die 1000 Jahre vollendet waren. Das ist die erste Auferstehung. Glückselig und heilig ist, wer Anteil hat an dieser ersten Auferstehung. Über diese hat der zweite Tod keine Macht, sondern, jetzt kommt wieder das mit dem Priester und Königtum, sondern sie werden Priester Gottes und des Christus sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ganz klar, hier werden Tote auferstehen, um zu regieren. Also wir sehen hier, dass nicht nur diejenigen im tausendjährigen Reich regieren werden, die zu dieser Zeit noch leben, sondern Vers 4 sagt ganz klar, dass diejenigen, die um Christi willen verfolgt wurden, die um seines Wortes willen verfolgt und getötet wurden, die nicht anders konnten, als an Jesus festzuhalten, für sein Wort zu kämpfen und am Ende enthauptet zu werden, dass diese wieder lebendig werden, um hier 1000 Jahre zu regieren. Da steht noch ganz schön was vor uns, das uns manchmal gar nicht so präsent ist. Manchmal denkt man nach dem Tod, dann im Himmel, Halleluja, ja. Aber Gott hat noch viel mehr Heilsgeschichte vor. Was meint ihr, was mit Stellen gemeint ist in 1. Korinther 6, Vers 2? Wo Paulus zu den Korinthern eine ewige Wahrheit sagt, die lautet: Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen, die Welt richten werden in der Zukunft. Liebe Korinther, und wenn durch euch, ihr Korinther, die Welt gerichtet wird. Alles Zukunft. Und da geht es nicht nur um Christen aus dem Judentum oder so, sondern die Korinther. Durch euch steht da ganz bewusst. Wir sehen also, dass wir eine große Freude haben, die bereits in Jesaja 35 vorausgesagt wurde, dass wir eine Vorfreude haben dürfen und dass Jesus Christus mit seinem ersten Kommen angefangen hat, uns diese Freude zu bescheren. So wie in Offenbarung 5, wie die Leute anbeten, einmal für das, was am ersten ankommt, du hast uns los, du hast uns dem Vater erkauft, du hast aus den Nationen und aus allen Stämmen dir Leute erkauft. Aber dass genauso diese Anbetung ist und wir werden mit ihm herrschen. Das war genauso Teil, du hast uns Offenbarung 5, der Anbetung von diesen 24 Ältesten. Der Retter kommt. Der Retter kommt. Und das ist dasselbe, Lukas 2, Vers 8, als die Engel zu diesen Hirten kommen. Lukas 2, Vers 8. Da sind diese Hirten in derselben Gegend, wo Jesus geboren wurde. Und dann kommen die Engel, Vers 9, zu diesen Hirten. Und der Engel sprach, fürchtet euch nicht, ich verkündige euch eine große Freude. Aha, endlich kommt diese Freude aus Jesaja 35, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Seht ihr, wie dieser Gedanke erstmal noch sehr stark sich nur um Israel dreht? Das ist die Ankündigung der Freude für das Volk Israel, die endlich diesen Messias bekommt, der schon so lange vorausgesagt wurde. Euch ist heute dieser Retter geboren, Jesaja 35, der kommen wird und der euer Land wieder zum Blühen bringt. Der kommt, um euch von euren Sünden zu retten und der diese Königsherrschaft wieder aufbauen wird. Nun zum Schluss kommt, das Thema heute ist Freude und klar, vielleicht hätte man die Freude auch ein bisschen anders auslegen können, aber ich wollte bewusst bei diesem Text bleiben, der diese Freude verheißt und uns eigentlich auch nur zeigen sollte, wie Freude auch dadurch kommt, indem Gott uns verheißt, uns Freiheit zu schenken, die vielleicht noch in Teilen in der Zukunft liegt. Nun, das Thema ist heute Freude und die offene Frage aus dem Anspiel am Anfang von den Kids, so was ist der Sinn an Weihnachten? Ja, der Sinn an Weihnachten ist Freude. Denn uns ist heute, vor 2000 Jahren, der Retter geboren. Und er wird wiederkommen. Wir freuen uns. Freut ihr euch an Weihnachten? Der die Ketten sprengt. Wir freuen uns, dass Jesus kam, um uns zu retten von Sünde, aber auch aus der Unterdrückung und Vergänglichkeit dieses Lebens. Wir freuen uns, weil er mit uns herrschen will. Und auf diese Freude hat das Volk Israel gewartet. Und als vor 2000 Jahren dieser Retter angekündigt wurde, euch als Volk ist heute große Freude passiert, und euch ist der Retter geboren. Und als dieser Retter kam, nicht mit viel Glanz, wie ein Heeresführer, der die Römer aus dem Land scheucht, dessen Gewand kein Kriegsgewand, sondern Demut und Liebe war, als die große Masse der Juden diesen Retter gesehen hat, verachtete sie ihn, richtig? Dieser große Retter, der endlich kommt, um dieses Volk in Freiheit zu führen. Und sie haben sich geweigert, diesem Retter zu folgen. Der sie in der Zukunft noch befreien wird, der die Unterdrückung wegnehmen wird. Das Thema heute ist Freude und wir alle haben Grund zur Freude. Wir haben Grund zur Freude bei aller Traurigkeit unseres Alltags. Warum? Denn wir gehören zu Gottes großen Plan. Gott hat so viel mehr vor, wie unser kleines Leben uns manchmal vorspielt. Und wir gehören dazu. Und so können wir mit David aus Psalm 4 sagen, selbst wenn für uns Christen das Leben nicht glatt läuft, so hat Gott uns eine Freude und auch eine Vorfreude ins Herz gegeben, die größer ist als ihre. Wir haben eine Zukunft hier auf dieser Erde und darüber hinaus. Amen.